Thüringer Journalistenrunde und wir haben einen Neuzugang, wir haben einen alten und sehr lieben Gast unserer Sendung, das ist Martin Debes. Er ist Thüringen-Korrespondent, Thüringen-Ressort-Chef der Thüringer Allgemein und dazugekommen ist Axel Hämmerling, er ist MDR-Journalist und die Frage ist, hat er vorher gefragt, gibt es hier einen Verhaltenskodex, wird er sich benehmen, wie ist das? Wir wollten eigentlich vorher über die Zeitungsleute herziehen, jetzt ist Martin Debes natürlich aufgedacht, jetzt können wir es nicht mehr machen. Martin, gibt es hier in dieser Runde einen Verhaltenskodex?
Nicht zu schnell reden, habe ich mir immer vorgenommen. Das ist so meine Unart. Ansonsten, glaube ich, weiß Axel Hämmerling immer ziemlich genau, was er zu tun hat.
Ja. Wir müssen mal über eine Sache, über einen Abgang reden. Wir haben ja sonst hier auch mit Stefanie Gerresen gesprochen und es ist ja häufiger so, dass Menschen dann die Seiten wechseln. Sie sind Journalisten und dann gehen sie in die Politik. Das scheint ja ein ganz normaler Vorgang zu sein, oder? Wäre das für dich auch reizvoll?
Sie gehen ja nicht in die Politik, sondern sie machen dasselbe auf der anderen Seite, wie ich immer sage, der Barrikade. In dem Fall machen sie, sie schreiben Texte, sie versuchen Zusammenhänge zu erklären, aber im Auftrag einer Partei oder einer Fraktion oder eines Ministeriums. Wir machen das natürlich im Auftrag unserer Leser und Hörer oder der Öffentlichkeit. Und das passiert ja immer wieder. Früher war das so, man ist auf die andere Barrikadenseite gewechselt und kam nie wieder zurück. Jetzt ist das so ein bisschen anders geworden. Also man kann auch mal hin und her wechseln. Ich finde das nicht so günstig, ehrlich gesagt. Also ich finde, wenn man sich entschieden hat, dann auf die andere Seite zu gehen, was ich völlig ehrenhaft finde, sollte man da auch bleiben. Mal sehen, was Frau Gerresen macht.
Ja, aber es ist trotzdem nur eigenartig. Es war noch eine Kollegin und dann steht sie auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite heißt ja nicht sich bekämpfen, aber doch unsere Aufgabe, die Aufgabe von Journalisten ist es ja, kritisch zu beäugen, was die Parteien machen, dahinter zu gucken und hinter die PR-Fassade zu schauen. Ist das dann eigenartig, wenn eine Journalistenkollegin das dann macht oder ist es normal, professionell und
Also wenn man es aus der richtigen Perspektive, also aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, das muss nicht die richtige sein, dann ist es eine Win-Win-Situation, weil es ist für die Partei oder Fraktion oder Ministerium, weil die dadurch jemanden bekommen, der weiß, wie Journalisten ticken, auch vielleicht Kontakte hat und jetzt nicht Leute korrumpieren kann, aber doch im Prinzip eine gewisse Nähe herstellen kann und sagen kann und weiß, wie die funktionieren und wie sie ansprechen, wie ansprechbar sind. Und auf der anderen Seite, wir sind Journalisten wiederum, jemanden auf der anderen Seite zu haben, der weiß, was sie für Druck haben, zum Beispiel allein die Hörfunkjournalisten oder Fernsehjournalisten, die, wo die Deadline ist, wo die Fallstricke sind, dass sie immer ein bisschen Licht brauchen für ihr Bild und ein bisschen vielleicht eine ruhige Ecke für den Ton. Das sind alles so Dinge, das wissen oft Pressesprecher nicht, die nicht journalistisch tätig gewesen sind. Deswegen wäre es egal, ob das Journalisten sind oder nicht, für Pressesprecher immer gut, zumindest mal ein Praktikum gemacht zu haben oder mal ein halbes Jahr irgendwie reingerochen zu haben.
Das heißt, es kann helfen, Axel, wenn ein Kollege, ein Profi für Parteien zuständig ist im Handwerk?
Theoretisch immer, klar, weil er weiß, wie er tickt, wie der Martin es schon gesagt hat. Aber also was ich jetzt so beobachtet habe über die Jahre, gerade bei den Kollegen, die die Seiten gewechselt haben, wenn man es mal so sagt, ich glaube, die haben es ganz schnell vergessen, was wir brauchen. Oder sie haben es mit Absicht vergessen, ich weiß es nicht. Also ich habe da so ein paar, ja, mir fallen ein paar ein. Martin sicherlich auch, aber da muss man echt beobachten. Außer die Waldfee, also die wissen natürlich, wie wir es brauchen und das macht es natürlich auch gefährlich, weil sie natürlich dann auch Sachen hinauszögern können. Da dauert es halt eben. Die wissen natürlich, dass das Thüringen-Journal, keine Ahnung, 18 Uhr Deadline hat und danach funktioniert kein Interview mehr. So wirklich richtig, ja, fein, sauber oder so. Und das macht's gefährlich, glaube ich. Und natürlich auch so jetzt, ich sag mal, das Kumpelhafte, ja, man kennt sich natürlich, ja, man ist Kollege, alter Kollege, Mensch, jetzt, und jetzt bist du ja da und wie sieht's denn aus und musst mal gucken, das musst du, du weißt doch, wie es ist und
Muss das jetzt unbedingt rein?
Oh, das also ich finde das immer gefährlich.
Ja, das wenn ist man genau, das habe ich ja vorhin gemeint mit der Perspektive. Also das, auch einer bestimmten Perspektive ist es, wie gesagt, eine Win-Win-Situation und es ist natürlich die Gefahr dabei, auch für beide Seiten im Übrigen, weil natürlich auch dem Pressesprecher dann natürlich aus der Kumpflichkeit oder aus der Nähe oder was auch immer ein Fehler passieren kann, wenn er zu viel erzählt und das alles dann vielleicht nur Hintergrund war, aber der Journalist sagt, ich bin Journalist und ich verhindere das jetzt. Also insofern ist das heikel. Ich glaube nur, dass das normale Geschäft ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, ein Grund dafür ist natürlich auch, dass die Situation bei den Medien so ist, wie sie ist. Also die gut bezahlten Jobs sind, ich sag's mal vorsichtig, rar geworden. Und gerade für Leute, die einsteigen. Und insofern ist dann immer der Sprung dann in eine Pressestelle einfach finanziell ja. für die.
Sicherer für die Legislaturperiode genau. möglicherweise und auch finanziell.
Meistens ist der öffentliche Dienst immer weiter. So, dass man einmal drin ist, ist man drin.
Sei denn beim Öffentlich-Rechtlichen, obwohl da die Jobs auch nicht unbedingt sicher sind, da gibt es ja auch feste, freie, also auch nicht prekäre Anstellungsverhältnisse, aber das ist da auch, also beim Öffentlich-Rechtlichen ist man nicht unbedingt sicher, Axel?
Jetzt. Doch schon. Also jetzt doch schon.
Pressesprecher beim MDR.
Jetzt zwingt er mich zum Presse. Doch, ich in der Regel schon. Also gerade wenn ich so gucke, was unsere freien Kollegen für Möglichkeiten haben, das muss man in die erste Linie stellen, aber auch was die für Rechte haben, ist es ja nicht so, dass die dann ja wie Sklaven dort arbeiten. Ja, im Gegenteil. Also als Festangestellter hat man es schwer, eine Anweisung zu geben, einfach um es jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mhm. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber in der Regel sollte man schon sagen, also wir jammern auf hohem Niveau, das muss man einfach mal so sagen. Und den Kollegen geht's gut, mir geht's gut, Martin geht's, glaube ich, auch noch gut. Und dass es immer mehr und besser sein kann, das wissen wir ja alle. Und dass wir natürlich auch besser bezahlt werden können, das wissen wir auch alle. Aber ich glaube, so die Grund.
Naja, ich glaube, das Fundament ist ein gutes. Verlängern, weil wir beide in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen sind, natürlich, aber man muss dazu sagen, den Kollegen vom MDR, dem Freien oder festen Freien geht es im Vergleich zu dem, was im Printbereich, ich sage das mal jetzt sehr allgemein ist, noch relativ gut. Und das hat Axel verschämt verschwiegen, dass wir schon ziemlich alle Knacker sind und ich meine, die Leute, die jung einsteigen, die haben nicht solche Beträge noch, die wir.
Ich hätte es nicht gedacht, weil ihr noch so gut aussieht, aber
das ist ja. Ach, hat er schön gesagt. Sollen wir das jetzt zurückgeben?
Ich kann mir sagen, das zurückgeben.
Wir machen da noch ein Bild. Wie lange, Axel, bist du schon im Geschäft und arbeitest als Thüringen-Korrespondent?
Ich bin 98 zum MDR gekommen als Student, bin jetzt sozusagen seit 99 dann ja als Freier, Festfreier. Mhm.
Und seitdem beschäftigst du dich mit dem Thema Thüringen, mit dem kleinen Ländchen.
Ja.
Martin, du noch ein bisschen.
Das ist dieselbe traurige Geschichte.
Dieselbe Geschichte.
Also, auch studiert und nichts geworden.
Kann man nicht sagen. Es gibt trotzdem einen relativ kleinen Pool von Journalisten, die über Thüringen berichten, die in Thüringen sind. Natürlich haben Tageszeitungen und Redaktionen auch Thüringen-Korrespondenten, die zuliefern. Aber es gibt eine Handvoll Leute, Kollege Otto, Kollege Debes, beim Thüringen-Journal sind es ja auch nicht so viele, ist ja relativ überschaubar. Und dann entdeckt man immer wieder die gleichen Leute. Arbeitet ihr auch zusammen? Ihr kennt euch natürlich. Wir machen mal das Beispiel, diese Mafia-Geschichte, das Erfurter Modell. Da ist nun Ludwig Kenzia und Axel Hämmerling relativ seit vielen Jahren dran geblieben und das ist ja über die Landesgrenzen, hat das ausgestrahlt. Gibt es da eine Zusammenarbeit auch mit der Zeitung? Oder ist das hartes Konkurrenzgeschäft?
Nee, ich glaube, grundsätzlich freuen wir uns natürlich, wenn wir jede Geschichte vorab haben oder nicht erst die Zeitung nachdrehen müssen. Das passiert natürlich auch. Aber ich glaube, wenn man sich so, Beispiel Mafia, wenn man sich da, ja, ich sag mal, konzentriert auf ein Thema, wäre es ja dumm von den Zeitungskollegen zu sagen, oh, jetzt fangen wir auch nochmal an, das alles nachzurecherchieren oder so zu tun, als wüssten wir das auch schon alles. Klar gibt es da auch Anrufe, klar ruft man sich auch politisch dann mal, wie sieht denn das aus und wie hast denn du das gehört, wie hast denn du das wahrgenommen, dass also diesen Austausch gibt. Ich glaube, anders funktioniert das auch nicht in dem kleinen Pool. Wir haben ja dann auch mit den Kollegen zu tun, die dann überregional kommen und die dann alles wirklich besser wissen und das ist halt, nee, ich glaube, dass das funktioniert schon. Und klar ist man froh, wenn man die Geschichte zuerst hat und da ist man stolz und sagt, Ätsche, Bätsche, ja, aber das sieht dann nächste Woche halt anders aus.
Ja, bleibt kollegial und in dem kleinen Land auch eine Zusammenarbeit dann schon da. Bleiben wir mal bei dem kleinen Land und bei dieser kleinen, huscheligen Stadt. Erfurt scheint für das organisierte Verbrechen optimal. Ist in einem Beitrag von dir gefallen. Da geht es um die Drangheta, um die kalabrische Mafia. Jetzt kommt die armenische noch dazu. Und wenn ich mir deine Berichte, deine und die von Ludwig Kenzia anschaue, denke ich, ist das wirklich die Stadt, in der ich lebe? Ist das wirklich die Stadt? Und dann habe ich vor ein paar Wochen Andreas Bausewein damit konfrontiert. Sie sind Urbürgermeister einer Stadt, wo die Mafia zu Hause ist und wo das Geld einer großen Mafia-Organisation verteilt wird. Da geht es ja auch um Milliarden. Das ist sozusagen hier die haushalterische Stelle. Und die Ermittlungsbehörden in Italien sprechen vom Erfurter Modell. Das ist ja nicht was ihr euch ausgedacht habt. Andreas Bausewein brummelt das in seiner bewährten Art weg und sagt, boah, können wir da nichts machen, da muss da das LKA, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich sage, ist Ihnen das bewusst, Interessiert Sie das? Ja, schon, aber wir haben doch hier nicht so die Probleme.
Es schmeckt jedenfalls dort, würde ich sagen, wahrscheinlich.
Es schmeckt dort. Ja. Ist das symptomatisch für Behörden und auch für Politiker, dass sie es wegbrummeln? Vielleicht nicht so schön wie Herr Bausewein, aber ist das auch das, was du erlebt hast?
Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem an der Mafia, das ist das Problem vor allem an der italienischen Mafia hier in Thüringen, vor allem aber auch in Sachsen, da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Diese Wahrnehmung, klar, weil es hier dort in Erfurt ist das ja kein Geheimnis. Ich gehe zu Mafiosi Pizza essen.
Ja, das ist auch noch lustig.
Dann. Ja, das ist lustig, aber das ist genau das Problem an der ganzen Geschichte. Es gab ja vor ein paar Wochen eine Anti-Mafia-Tagung in Berlin, hochkarätig besetzt mit Demissier und so weiter. Und da wurde das ja auch immer wieder thematisiert. Die Polizei, LKA und wie sie alle heißen, haben natürlich das Problem, die suchen Straftaten. Was passiert aber, wenn zum Beispiel Geld, Drogengeld, mutmaßliches Drogengeld nach Erfurt gepumpt wird? Also sprich, hier gibt es keinen Drogendealer mehr. Hier gibt es nur einen Pizzahändler, hier gibt es nur...
Hier wird nur gewaschen.
Ja, und das ist das Problem. Klar gibt es Geldwäscheparagraf, aber wir haben das Problem, dass wir ja immer noch beweisen müssen, ja, ihr habt das Geld aus einer illegalen Tat. Nicht andersrum, in Italien ist es andersrum, da sagt man, ja, wir finden hier eine Million, wo kommt denn die her? So, was machen die italienischen Mafiosi, die sagen ja, wir haben in Deutschland unsere Restaurants. So, und da fragen die Italiener, wenn sie so viel Zeit haben, gibt es dieses Restaurant? Da sagen unsere ja, aber mehr können wir ihnen auch nicht sagen, weil wir keine Straftat und als Grundlage haben, wo wir tiefer gucken können. Ja, und so wird das selbst in Italien, unser Modell übertragen, wieder rückübertragen, das Geld wird hier gewaschen und kommt den Italienern zugute, wo sie es nachweisen können, es ist aus Thüringer Restaurants, sächsischen Restaurants gewaschen worden. Das wissen auch alle, das weiß auch jeder Erfurter. Brauchen Sie das Format. Es wird nicht als Problem wahrgenommen. Das Problem ist, das Geld ist schwarzes Geld, es ist illegal erworbenes Geld, da sind sich die Ermittler ja sicher, was unsere Wirtschaft kaputt macht am Ende.
Also es ist nicht nur eine moralische Frage, man könnte ja sagen, gut, es läuft alles hier in Thüringen, in Erfurt in Recht und Gesetz, es ist also nicht nur eine moralische Frage?
Es ist vor allem eine moralische Frage, damit geht es ja los. Damit geht es los, weil wenn ich gucke, ich sage jetzt mal, der Libanese, der braucht Geld oder der Deutsche braucht Geld, Anschubfinanzierung, um sein Restaurant zu halten. Wir wissen alle, es ist ein knallhartes Geschäft. Und dann gucke ich mir ja die Ketten an, die es hier gibt. Ich nenne sie jetzt mal vorsichtig Ketten. Und da funktioniert es. Da funktioniert es. Ja, und damit funktioniert in diesem Segment dieses Schwarzgeld schon regulierend oder deregulierend. Und das ist das Problem. Ja, der Deutsche hat nicht die Millionen im Rücken oder der Libanese oder wer auch immer, um es jetzt mal nicht am Deutschen und Italiener festzumachen.
Aber ich habe mal eine Frage, weil mit der Geldwäsche ist es ja so, Sie müssen eigentlich, Sie machen mehr Umsatz, als Sie tatsächlich machen und das ist sozusagen dann der Differenz dazwischen ist im Prinzip das Drogengeld.
Genau.
Das könnte man ja eigentlich theoretisch mal, das könnten ja Behörden nachprüfen, die könnten ja hingehen und könnten sagen, Leute, wir haben mal 2 Tage bei euch aufgepasst, ihr habt so und so viele Leute da und so viele Preise und sowas, da habt ihr ungefähr Pi mal Daumen so einen Umsatz, wie kommt ihr denn auf diesen Umsatz?
Das wäre eine gute Herangehensweise. Manchmal geht es aber auch schon, um mal was ganz Kleines anzufangen, weil die Armenier vorhin ja auch schon eine Rolle spielten, ja, oder Aserbaidschaner oder wie auch immer. Findet am Landgericht hier in Erfurt, wir wissen alle, am Domplatz, schön gelegen, Zentralparkplätze sind mau. Ja, wissen wir ja, es gibt ein Parkhaus, das kostet viel Geld, wenn man reinfährt. So, was macht der Armenier-Aserbaidschaner? Er parkt direkt davor. Okay, kann man ja machen. Ich sehe aber auch kein Ordnungsamt. Ja, oder anderes Beispiel im Kaisersaal, Fest der deutschen Polizei. Unsere armenischen, aserbaidschanischen Kollegen sind wie durch Zufall auch teilweise Sponsoren waren für ein bestimmtes Segment. Die stehen mit ihren.
Was für eine Party?
Fest der deutschen Polizei ist eine Veranstaltung einmal im Jahr der deutschen Polizeigewerkschaft. Die haben Sponsoren, dann bedanken sich bei ihren Sponsoren, welche davon waren welche, wo man sagt, naja, vielleicht lieber nicht. So, die stehen mit ihren Autos, mit ihren Hochklasse-Autos direkt vorm Kaisersaal. Ich sehe kein Ordnungsamt, ich sehe die Polizei dran vorbeifahren, das war's. So ähnlich sieht das dann bei ihren Shisha-Bars und Getränkestützpunkten
aus. Also die Armenier haben dann diese Getränkestützpunkte und Shisha-Bars
zum
oder
Beispiel,
Stützer, wie man sagen würde.
Zum Beispiel, ja genau. So, und da frage ich mich, wenn die Stadt ein Interesse hat, wie es ja immer wieder heißt, klar, wir sind dagegen, warum wird der Kontrolldruck nicht erhöht? Das ist auch übrigens was die Polizei immer wieder kritisiert. Weil so geht es ja los.
Vielleicht ist der Kontrolldruck auch weniger als bei anderen, könnte man auch vermuten.
Ja, also das heißt, das LKA schiebt es auf die Kommunen, sagt, ihr müsstet mal gucken,
nein,
im Gewerbeamt.
Wir alle müssten gucken. Es geht nicht, es funktioniert heutzutage oder bei dem Phänomen Mafia nicht, dass wir sagen, also wir jetzt als Normalsterbliche, das ist eine Sache der Polizei, oder des LKA und das LKA sagt, das ist Sache der Stadt oder der Kommune oder des Ordnungsamtes oder wem auch immer, das funktioniert nicht bei der Bekämpfung von Mafia. Das heißt, müssen wir das alle machen. Also auch wir, ich gehe zum Beispiel, so blöd wie das klingt, ich gehe keine Pizza essen hier.
Aha. Aber man könnte mal sagen, Mafia klingt ja irgendwie ein bisschen cool, weil von den Filmen und so, müsste man nicht klar sagen, organisierte Kriminalität.
Ja.
Das ist organisierte Kriminalität und das ist eigentlich strafbar und schadet nicht nur dem Wettbewerbsgedanken, es schadet nicht auch einer solidarischen Gesellschaft und einem Gemeinwesen. Könnte man das so pathetisch sagen oder wäre das so übertrieben?
Ja, natürlich ist organisierte Kriminalität strafbar, wenn man die Straftat dort findet. Da haben wir ja, wie gesagt, zum Glück sicherlich auch ein Strafgesetzbuch, was streng ist, okay. Das macht es natürlich den organisierten Banden leicht. Also wenn man eben schaut, also man muss natürlich auch immer gucken, ist es tatsächlich okay oder halten wir uns jetzt halt an der Begriffsdefinition auf? Also ich erinnere nur an die Einbrüche hier in den Villen am Rande von Erfurt oder Jena und Gotha, das war ja mehr oder weniger parallel, das waren reisende Banden. Ist das jetzt nun schon organisierte Kriminalität oder ist das jetzt eine Bandenkriminalität oder sind das zufällig Leute, die sich getroffen haben und gesagt haben, Mensch, wir sind gute Einbrecher oder sitzt dort ein Kopf irgendwo, in dem Fall im Kosovo oder irgendwo im Bereich Ex-Jugoslawien oder vielleicht in Moskau. Das ist eben das Problem. Wenn wir natürlich an Mafia denken, sehen wir immer den Paten vor uns, der alles durchdekliniert und bis ins Kleinste. Ja, aber die funktionieren ja auch nach Zellen. Ja, da gibt es halt dort eine Zelle mit, Zelle ist jetzt vielleicht immer, das verorten wir immer so bei NSU, aber so funktioniert ja auch die Kriminalität, klar. Die dann ihren eigenen Chef haben, der dann vielleicht doch jemanden kennt, sodass immer weiter ein Netzwerk bis nach Antwerpen, also wir haben ja diese Kontakte nach Paris, nach Antwerpen, die gibt es ja alle. Ja, aber das ist ja nicht verboten per se, ja, dass die sich kennen.
Ja.
Jetzt ist nur die Frage, wo kommt das Geld her?
Ja, verboten, kriminell und gefährlich für die Gesellschaft, auch für eine Stadtgesellschaft, ist es ja, wenn Behörden und Politiker korrumpiert werden. Martin, hast du den Eindruck, dass das so weit ist in Erfurt? Das Wegschauen ist ja das eine. Ist diese Stadt schon tatsächlich korrumpiert? Würdest du so weit gehen?
Das Problem ist ja, diese Gummiwand, vor die ja die Kollegen immer rennen, wenn sie diese Geschichten recherchieren und... Das muss man wirklich mal vorziehen. Erklär mal, Ludwig, ich kenne es ja, und dem italienischen Kollegen, den ich jetzt nicht...
Fabio Gelli,
genau. Die das machen, das ist ja alles sehr anstrengend, weil man die natürlich wissen, dass die Lokalpolitik nicht im direkten Sinne korrumpiert ist. Es gibt keinen rauchenden Colt in der Geschichte. Mhm. Die rauchenden Colts sind woanders. Die sind in Südamerika, wo die Drogen angebaut werden. Die sind auf den Straßen von, was weiß ich, Hamburg und Berlin, wo die Leute, oder in sonst wo in Caracas, wo die Leute an ihrem Drogentod sterben. Und die sind halt in San Luca in Kalabrien, wo da irgendwo in einer schimmlichen Wohnung irgendein Pate sitzt. Und die Morde passieren auch dort oder immer ausnahmsweise in Duisburg wie vor 10 Jahren. Aber sonst ist hier Ruhe im Karton.
Die sind schön sauber.
Und wir essen Pizza und penne Pomodoro. Aber der Punkt ist, dass, als, sagen wir mal, die hierher kamen nach der Wende, weil sie gesehen haben, hier stehen Immobilien leer, hier kann man was machen, hier kann man
schön
quasi
zentral alles.
Hier ist eine quasi ein befreiter Raum, den man einnehmen kann. Ja. Da kann man noch ein bisschen Naivität unterstellen. Also das würde ich schon sagen. Also der Oberbürgermeister Ruge, der hat es dann irgendwann mitgekriegt. Aber anscheinend am Anfang konnte er wirklich sagen, dass Investoren, die Häuser sind verfallen, wo die ganz kurz noch, Denkmalschutz, die haben das Geld mitgebracht. Die hatten das Geld. Und wer hat denn sowas investiert? So, und jetzt ist das Problem, ist weniger, dass sie korrumpiert sind direkt, sondern dass sie wegschauen, so wie die Gesellschaft wegschaut, dass sie sagen, naja, das ist doch kein Problem für uns. Das ist so ähnlich wie mit der Flüchtlingskrise und anderen Sachen. Also ist ja alles schön und gut und wir wissen das alles auch, aber das ist doch dahinter den sieben Bergen.
Richtig.
Bei den sieben Zwergen, das hat schon der Goethe mit den Türken geschrieben, das ist eben einfach so. Was interessiert mich das? So, und so ist der Mensch auch gestrickt, so sind wir alle irgendwie gestrickt. Und sagen wir mal so, vielleicht würde Axel, wenn er nicht so die Geschichten seit 10 Jahren recherchieren würde, auch noch eine Pizza essen.
Vermutlich.
Ist halt sensibilisiert dafür. Genauso wie, was weiß ich, jemand, der beim Tierschutz arbeitet und sagt, ich kann das nicht mehr essen. Das sind alles so komplexe gesellschaftliche, psychologische Mechanismen, die bei uns funktionieren, aber korrumpierte Stadtpolitik deswegen nicht, das glaube ich.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Axel, wusstest du, dass Martin Debes Phasen hat? Ja. Also er hat so Stimmungsphasen und tageszeitabhängig, glaube ich, weiß nicht genau, wann er was schreibt. Und manchmal ist er da so sarkastisch, manchmal ist er ironisch und manchmal ist er sehr pathetisch.
Ja, das doch, das ist mir schon aufgefallen.
Mag ich allerdings auch. Also ich mag seine ironische Art und heute schreibt er, ich will es mal ganz, weil es passt so ein bisschen in die, in das, er schreibt heute in seinem Zwischenruf in der Thüringer Allgemeinen, das ist gar nicht zum Lachen, Herr Hämmerling.
Nein, ich bin total traurig. Du
vorfreudig hast.
Ja, natürlich.
Vorfreude gelacht.
Du lachst so, du freust, du strahlst mich so an, das sehen ja die Leute leider nicht.
Leider, ich sage, aber Fernsehen ist so ein schönes Medium und was machen wir hier Radio? Ja. Es ist fast so schlimm wie Zeitung, man wird nicht gesehen so richtig. Martin Debes schreibt heute in der Zeitung, das, was gerade um uns herum passiert, zeigt die Labilität von Demokratie, die verwirrend, kompliziert, überaus anstrengend und schreiend ungerecht sein kann, aber doch besser ist als das, was gerade die Deutschen im vergangenen Jahrhundert gleichzeitig verursachten und durchlitten. Wer sie schützen, ausbauen, verbessern will, muss anders, klüger, menschlicher handeln als jene, die sie bedrohen.
Wow.
Das hast du wirklich, wow. Das lacht er selber.
Das ist ein Intellektueller, glaube ich.
Also war der Satz viel zu lang, der erste, ja. Also, aber du hast ihn hingekriegt.
Ich hab ihn hingekriegt, aber ist ja auch nicht zum Lesen gedacht, also jetzt zum Hören gedacht, ja. zum Vorlesen gedacht, so rum. Ist pathetisch, aber trifft es im Grunde.
Natürlich.
Also das ist die Komplexität, wir wollen vereinfachen, geht nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, die immer verwirrender wird.
Da habe ich trotzdem nochmal einen Kontext erkennen. Es ging, ich weiß nicht, Axel hat sicher nicht gelesen, weil das ist ja nicht Pflichtlektüre am frühen Morgen für ihn. Es ging darum, dass die linke Seite oder die liberale Seite oder die zivilgesellschaftliche Seite schlauer sein muss als die und deswegen auf Gewalt verzichten sollte und auch nicht distanzieren muss davon. Darum ging es eigentlich.
Ich hätte doch mal aus dem Zusammenhang reisen dürfen.
Ja. So kennen wir die Journalisten.
Ja. Aber trotzdem ist es natürlich ist verwirrend, kompliziert. Die Demokratie ist labil. Es gibt keine einfachen Antworten. Und ich unterstelle ja vielen Menschen, dass sie irgendwie in einer gerechten Gesellschaft leben wollen. Aber dann kommt die Wahrnehmung dazu. Dazu braucht es Journalisten, die frei arbeiten können, möglichst unabhängig vom kommerziellen Druck. Das ist nicht immer der Fall. Selbst im Öffentlich-Rechtlichen gibt es einen gewissen Druck, obwohl ihr den Luxus habt, eigentlich unabhängig arbeiten zu können von einem kommerziellen Druck, aber selbst ihr habt Druck.
So?
Ja, frage ich ja.
Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus möchtest.
Ja. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die Arbeit von Journalisten möglicherweise schwieriger geworden ist.
Ja.
Also nicht nur die Welt zu erklären, einzuordnen.
Ja, weil auch das Miteinander schwieriger geworden ist. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung, diese Grundaggressivität, die uns entgegenschlägt. Also das muss nicht mal mehr auf irgendwelchen Neonazi-Demos sein, da reichen schon andere politische Kundgebungen. Also diese Aggressivität, die macht einen zum Teil traurig, also wirklich traurig, weil man überlegt, was hat sich eigentlich geändert so in den letzten 3-4 Jahren? Allzu oft werden wir für Sachen verantwortlich gemacht, eben also weil wir die Medienleute, wir die Journalisten. Martin, du musst mich sofort korrigieren, wenn ich Schnulli erzähle.
Ein bisschen variant, aber ist okay.
Aber das ist dann eben auf einmal, weil wir eben nicht mehr einfache Antworten liefern oder weil wir keine einfachen, nicht wieder, sondern weil wir keine einfachen Antworten liefern, werden wir sozusagen zu den Schuldigen gemacht, ja, weil wir ja irgendwie von ganz oben gesteuert werden, im schlimmsten Fall von der CIA, im kleinsten Fall von der Bundesregierung. Das klingt jetzt lustig, das klingt jetzt irgendwie alles total hahaha, ist ja nicht so schlimm, aber das zermürbt natürlich. Wir kriegen Dutzende Zuschauerpost, die sich über Sachen aufregen. Da sage ich mir, um Gottes Willen, das ist mir noch nie aufgefallen. Also, dass sich zum Beispiel unsere Windrose im Wetter immer in eine Richtung dreht.
Wie jetzt?
Ja, wir haben auf unserer Wettertafel eine kleine Windrose, so, die dreht sich halt, die bewegt sich. Das ist ein animiertes, grafisches Element.
Ja.
Die dreht sich immer in eine Richtung. Das hat ein Zuschauer aufs vehementeste immer wieder.
Links rum oder was?
Nein, die dreht sich in, weiß ich nicht, irgendwie Richtung Nordost, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, mir ist das ja noch nie aufgefallen. So, und der hat sich, erst hat er uns darauf hingewiesen, haben wir gesagt, ja, es ist okay, wir reagieren. Es dauert ein Weilchen, weil die Grafik umgestellt werden muss. Wir müssen klar machen und das hat technische Probleme. Das dauert keine 2 Stunden, dann kommt die nächste Mail. Und von Ton zu Ton wird die schärfer. Weil früher gab es halt die Postkarte, vielleicht war das das ist so, ich sag mal so, das Bollwerk gegen überhastete Gedanken oder Hasstiraden, ich weiß es nicht. Aber jetzt, und dann wird kübelweise ausgekippt über uns, wie blöd wir sind und was wir und warum wir nicht hören. Und er ist wohl zu klein, als dass wir auf ihn hören müssen. Und also nur, das ist nur ein Beispiel und da geht es nur um eine Windrose.
Martin, jetzt du hast Lamoyanz gesagt, das hat Axel gar nicht gehört, sonst hat er dir wahrscheinlich ein paar geklaut.
Ja, nein, ich hau ja nicht.
Ich erlebe ja linke Lamoyanz, aber auch in der Journal ja auch Lamoyanz, also dieses Luxusgejammer, oder ist es?
Lamoyanz ist natürlich ein polemisches Wort. Ich verstehe natürlich, was Axel meint. Ich war ja auch, als das vor 2-3 Jahren aufkam, ein bisschen verblüfft erst. Dann manchmal ist man auch geschockt und manchmal ist man auch, ja, traurig. Ja, manchmal hat man auch ein bisschen Schiss, weil man denkt, dass wenn das so weitergeht, also jetzt nicht vor der Situation, aber vor der Projektion, was dann noch passieren kann. Manchmal hat man es ja auch physisch erlebt, auf Demonstrationen, die auch Axel erwähnt hat, vor 1-2 Jahren, weil das, wo sich das so aufgehypt hat, auf dem Domplatz und anderswo, wo man als Journalisten dann auch Namecalling gekriegt hat. Also dann ist man also neben der Bundeskanzlerin in Zwangsjacke, dann kann man auch selber vor. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen nüchtern drauf schaut, dann ist das ja erstmal ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das heißt, die Journalisten sind ja nur ein Teil dieser Betroffenheitskultur, sag ich mal. Also die Politiker trifft es noch stärker, glaube ich schon. Ja. Die kriegen auch physisch das ab. Die werden auch persönlich beschimpft, auch auf der Straße. Die können nicht mehr joggen gehen. Ich hatte mir Katrin Göring-Eckert hat mir erzählt letztens, in Berlin ist sie dann angespuckt worden beim Joggen. Ich meine, das sind so Sachen, die sind passieren Scheibenjournalisten weniger, wenn man vielleicht im Fernsehen ist, klar, Klaus Kleber heißt oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass das möglicherweise dann einer auf der Straße auch passiert. Aber man kriegt ja auch noch, muss man auch wiederum sagen, doch noch auch noch von netten Menschen nette Worte gesagt ab und zu. Und ich glaube auch trotzdem, dass es auch was Gutes für sich hat. Das ist meine These. Und zwar, es hat nie gestimmt, das Klischee, dass Journalisten im Elfenbeinturm sitzen und von oben herab irgendetwas dekretieren, was ihnen irgendjemand in der Regierungszentrale aufgeschrieben hat. Das ist ein blödes, dummes Klischee. Aber wenn man das abschichtet, wenn man sagt, was ist denn der Kern, dann sagt man natürlich, Journalisten, die Situation hat das einfach hervorgerufen, das ist nur eine gewisse Arroganz, weil sie können irgendwas hinschreiben, irgendwas senden, die anderen müssen das einfach konsumieren. Das hat sich ein bisschen umgedreht, die anderen können auch produzieren und sie können das kommentieren und sie können das auch woanders was konsumieren, wo vielleicht gar kein journalistischer Gedanke dahinter steckt, aber es verkauft wird als solcher. Und dann ist natürlich auch die Geschichte mit der, hat uns jemand was aufgeschrieben? Nein, hat uns keiner aufgeschrieben, aber andererseits auch sind wir nicht alle ein bisschen auch Jungpioniere gewesen und haben ab und zu in unserer eigenen Kohorte, in unserer eigenen, ich meine, das sind alles Sachen, die kann man soziologisch erklären. Das ist, was, wie sind Journalisten, die haben meistens studiert, die sind, warum wird man Journalist? Nicht unbedingt, weil man besonders borniert und doof ist, sondern vielleicht, weil man ein bisschen liberaler ist und weil man ein bisschen, vielleicht ist man, weil man eigentlich Schriftsteller werden wollte, die meisten, ja, und dann Journalist geworden sind, weil es nicht gereicht hat. Und die sind ja eher so die Typen, die vielleicht dann sagen, na, ich will dann die Grünen oder die SPD. Und das bringt natürlich dann...
Also konservativ dann.
Ja. Genau. Jetzt, heute würde man sagen, konservativ, damals war das vielleicht noch links. Und dadurch kommt dann so eine bestimmte, das treffe ich auch bei den Linken. Die Linken haben sich, früher waren die medienkritischste Partei, die Partei, die gesagt hat, wir kommen nicht vor bei euch. Wir werden immer nur dumm gemacht, was auch immer. Das war die PDS, zum Beispiel die Linke. Und die haben fast und jetzt auch noch in derselben Tonart wie die AfD argumentiert. Und ich habe gesagt, ja, ich bin doch. Aber natürlich war zum Beispiel bei den Ostzeitungen, habe ich festgestellt, auch in meiner Zeitung das Phänomen da, als alte SED-Zeitung so eine Überkompensation zu machen, weil da auch noch Kollegen waren. Überkompensation. Ach, zu sagen, naja, bevor ich jetzt irgendwie in diese, wir waren das Volk, das war das Zentralorgan der Bezirksleitung der SED, bevor uns immer jemand nachsagt, wir sind jetzt PDS-freundlich, sind wir halt mal besonders kritisch. Das heißt nicht, dass es irgendeine Vorgabe gab von irgendjemand zu sagen, ja, haut mal auf die PDS ein. Das ist im Kopf von den Journalisten passiert. Also ich sag mal, solche Mechanismen gibt es. Und jetzt abgesehen davon, dass diese Polemik, dass diese schlimmen Sachen, die einem Journalisten gesagt werden, alle ja, einfach auch gemein sind und auch falsch sind, jetzt hinsichtlich der emotionalen Ebene, ist es ein Anlass, finde ich, und auch ein Anreiz, mal drüber nachzudenken, wer man ist. Und diese Diskussion findet im Journalismus seit 2-3 Jahren statt und ich finde, oder noch länger, und ich finde das gar nicht so schlecht.
Das ist selbstverständlich. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Journalisten nicht mehr die Welterklärer sind, auch nicht mehr die exklusiven Informationen haben, sondern eher einordnen sollen und das natürlich auch noch eine Vertrauenssache ist. Und aber auch, was deutlich zu machen, ist es auch ein Handwerk, dass Journalismus ein Handwerk ist, Kann man das so sagen, ja, Axel?
Definitiv.
Das muss man auch können. Ja. Das merkt man auch. Ja. Das ist das Schöne jetzt dran. Es kamen ja ganz viele Leute und haben gesagt, wir können das auch. Das machen wir einfach. Wir schreiben irgendwas auf. Und das andere sind Fake News. Und produzieren dauernd Fake News. Also das ist eben, also ich glaube, das wird sich jetzt auch ein bisschen rausmändeln, so über die nächsten Jahre. Also der Wert von Journalismus, gerade jetzt in Amerika, findet ein interessanter Prozess statt. Mhm. Also wie ein Präsident quasi die Presse zum Feind erklärt und das ja im wahrsten Sinne, im Wortsinn zum Feind erklärt und sagt, ihr seid Fake News. Und die Zeitung und diese Fake News in jeden Tag wieder aufs Neue beweisen, dass sie es nicht sind. Und in der Öffentlichkeit beweisen. Und jeder kann sich selber überlegen, bis auf die 30%, die sagen, ich glaube sowieso nichts denen mehr. Die können sich überlegen, haben sie denn recht oder wer hat jetzt recht? Ja. Und ich würde sagen, in 98% der Fälle geht das zugunsten der Presse aus.
Mit dem Ergebnis ist auch die New York Times, die Abozahlen sogar steigen und die klassischen Medien an Vertrauen gewinnen. Könnte das in Deutschland auch wieder kommen oder wird es erst noch schlimmer, Axel, was glaubst
du? Nee, ich glaube, es gibt, also ich kann es jetzt nur für unser Haus sagen und über die Reaktionen, die kommen, also das am Beispiel Thüringen-Journal können wir uns nicht beklagen. Also im Gegenteil, wir werden mehr geguckt. Wir kriegen natürlich auch die positiven Rückmeldungen, ja, nicht nur aus Thüringen, sondern eben auch, ja, da ist Verlass drauf. Also ich glaube schon, dass das seriös arbeitende Medienhäuser, also da meine ich alle, egal ob das jetzt Radio ist oder ob das Zeitung ist oder ob das Fernsehen ist, wenn die sich ihrem Handwerk wieder besinnen, also wirklich dem klassischen Handwerk, A sagt das, also muss jetzt gegenüber B, also muss auch mal B was sagen dürfen, also einfach mal hören und einordnen. Ich glaube, das nimmt wieder zu und das ist ganz wichtig, glaube ich auch. Und die geneigten Hörer, Zuschauer, Leser, die erwarten das, glaube ich auch. Die erwarten das jetzt schärfer, als es vorher war. Nicht, das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, das ist gut, weil das zwingt uns halt wieder das Handwerk ganz, 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 ganz streng zur Hand haben, wie es klassisch ist. Ich glaube, das ist eine Chance für viele Medienhäuser und eine Chance für die sowieso schon auf dem richtigen Pfad waren, sage ich jetzt mal. Und richtig meine ich jetzt nicht allumfassend, allwissend, ja, sondern seriös arbeitend. Also ich glaube schon, das ist es im Kern, wir werden alle natürlich nicht reich und die Medienhäuser werden sicherlich alle nicht super reich und dann nur noch lachen und brauchen keine Anzeigen mehr. Das ist natürlich Quark, ja, weil das Internet wissen wir ja alle, online first, so heißt das ja überall jetzt. Und
wir machen eine kurze Zäsur, ein paar Takte Musik und dann reden wir mal über Thüringen, denn ihr seid Thüringen-Korrespondenten und dann sollten wir nicht nur über die Gebietsreform reden, sondern auch über andere schöne Dinge. Das war das von der Platte Exit Strategies. In der Thüringer Journalistenrunde zu Gast erstmalig Axel Hämmerling vom Mitteldeutschen Rundfunk, Fernsehjournalist und für Thüringen zuständig und Martin Debes, Thüringen-Korrespondent für die Thüringer Allgemeine. Wir haben über das Journalistendasein wir haben darüber gesprochen so. Und unsere Aufgabe ist ja, oder eure Aufgabe ist ja, sich um Thüringen zu kümmern. Das ist ein relativ kleines Land und das ist überschaubar. Trotzdem ist Thüringen, habe ich das Gefühl, bundesweit immer mal wieder im Fokus. Nicht nur, weil wir die erste unter Linkspartei geführte Landesregierung haben, auch so. Hat sich der Fokus auf Thüringen verändert, Axel, in den letzten Jahren seit Rot-Rot-Grün? Also rufen oft öfter mal Kollegen von außerhalb an?
Dadurch, dass das Ramelow ja auch, als er noch in der Opposition war, sehr viel Oppositionsarbeit gemacht hat, auch mit Blick auf Bundesregierung, Ich würde jetzt nicht mal sagen, natürlich gucken die Kollegen immer mal, wie sieht's aus, aber so, was jetzt an Nachfragen angeht, da könnte ich jetzt nicht sagen, ja oder nein, das ist mehr oder weniger geworden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß.
Also kein Mensch interessiert sich für Thüringen außerhalb von. Ganz kurz.
Wirklich.
Ganz kurz. Also das ist natürlich so, natürlich genauso wie was ich für das doppelte Saarland oder so. Also da muss man sich auch ein bisschen ehrlich machen, innerlich, und den Thüringer Patriotismus ein bisschen zur Seite stellen. Die Meute kommt, die Journalistenmeute aus Berlin oder wo auch immer her, kommen dann immer dann vorbei, wenn bei uns ein bisschen Drama ist. Das war 2009 nach diesem wirklich tragischen Skiunfall von Dieter Althaus. In diesem verrückten Jahr sind wir überrannt worden. Hat in Eisenach ein Wohnwagen gebrannt. Da haben wir dann
NSU.
Dann haben wir das auch abgekriegt und dann ist Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten als erster Kommunist sozusagen aus Wiesbadener Sicht gewählt worden und da war nochmal was los. Aber ansonsten ist hier schon immer eigentlich
auch noch da.
Genau, unter Björn oder Bernd, wie er beim freundlichen ZDF heißt. das sind noch so Punkte, wo man, das merkt man ja auch selber, wenn man mit Journalisten Auswärtigen redet, die fragen dann immer diese Stichworte ab, wie geht's auch dem Althaus, wie geht's dem eigentlich und was macht denn eigentlich der Münchner Prozess und was macht denn genau Björn Höcke und der Bodo Rabe, das spielt ja auch noch eine Rolle, aber das, ich glaube, diese Fixierung auf Thüringen, die wir wahrnehmen, ist nur deswegen, weil wir selektiv wahrnehmen, weil wir sozusagen natürlich Geschichten, die über Thüringen irgendwo sind, dann, das ist so ähnlich wie mit den vielen Medaillen, die wir immer gewonnen haben, wenn man den Leuten erzählt, wir waren mal Wintersport, sonst war es toll, dann sagen die, ach echt.
Medaillenweltmeister, Medaillenmeister, egal. Trotzdem leben wir nun in Thüringen. Kommen wir mal zur Gebiets- und Kreisreform. Wir haben immer mal wieder darüber spekuliert, wird daran Rot-Rot-Grün zerbrechen oder möglicherweise nicht wiedergewählt worden. Ich glaube, beim letzten Mal, Martin, haben wir sogar darüber uns unterhalten. Ist diese Kreis- und Gebietsreform jetzt nun gescheitert oder ist sie nur aufgeschoben?
Also erstmal, die Koalition muss zusammenbleiben. Das ist immer meine, also man muss ja das immer betrachten, was in die Motivlagen. Und Parteien funktionieren wie Menschen oder Fraktionen oder Koalitionspartner. Die haben Überlebenstrieb, also die Instinkt. Das ist ja auch normal. Das heißt, die würden nicht etwas machen, was sie die Existenz kostet. Und das heißt also, die Grünen, ich rede zu lang, ne? Die
Grünen. Nee. Ich hatte überlegt, dass ich dich gerade mit Axel angesprochen habe, weil ich noch.
Du hast
trotzdem auf mich reagiert.
Ja, ich dachte, das versuche ich jetzt.
Ja. Die haben also, sich angeguckt für die, die es nicht gesehen haben. Ich habe es beobachtet.
Aha. Die Grünen.
Die auch.
Die Grünen sind, wenn bei Neuwahlen werden die draußen aus dem Landtag wahrscheinlich, wenn man die Umfragen ein bisschen glaubt und die SPD wäre zerstört, da werden nicht mehr viel übrig und die Linke hätte ja ihren großen einzigen Trumpf weg, ihren einzigen Wanderpokal, also nicht Wanderpokal, ihren Pokal, der erste und einzige Ministerpräsident, den sie haben. Das heißt also, die müssen das jetzt durchziehen und aufs Beste hoffen bis 2019. Deswegen ist das ja auch passiert, was jetzt passiert ist. Sie haben ja zwei Dinge gemacht. Zum einen haben sie die Gebietsreform verschoben. Damit könnte man sagen, ist für diese Legislatur gescheitert, kommt nicht mehr. Aber sie haben, wenn sie es durchziehen können, das habe ich noch meine berechtigten Zweifel, gerade wenn ich jetzt die Personalie betrachte, die sie jetzt wieder genommen haben. Also sie ist als Bild für das, was jetzt funktioniert. Also
es geht um den Staatssekretär Zanker,
der kommen soll und vielleicht auch nicht
kommt. Da kann man übrigens Sprachspiele mitmachen, habe ich gelesen.
Ja, darf man nicht.
Aber ist gemacht worden.
Ja, ich habe auch überlegt, Zank und Zanker, aber dann dachte ich, macht man nicht.
Nee, ist aber passiert, ja.
Aber hoffentlich, nicht bei uns, aber... Wo war ich? Also wenn die das durchhalten, wenn die das wirklich schaffen, wenn sie die Gesetze verabschieden, noch vor der Landtagswahl und dann meinetwegen auch verlieren, die CDU wird Ministerpräsidenten stellen namens Moring, dann muss der Moring ja mit jemandem koalieren und das wird nicht die AfD sein. Und dann wird der Koalitionspartner sagen, zum Beispiel die SPD, wahrscheinlichste Kandidat, der wird dann sagen, ja, das können wir gerne machen, der Mike, aber du weißt schon, das mit der Gebietsreform machen wir jetzt nicht mehr rückgängig. Da können wir vielleicht noch da und dort was drehen und richtig, so, dies und das
machen. Wer sagt das jetzt nochmal, die SPD?
Die SPD sagt das dann. Das heißt also, die Gebietsreform, ob die wirklich tot ist, so wie bei uns auch in der Zeitung stand, da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Also sie ist jetzt erstmal ziemlich heftig am Röcheln, ja, sag ich jetzt mal
das
so.
Das heißt, aber Poppenegger kommt am Ende doch zum Ziel, ohne...
Das Rammelung. Ist der Plan jedenfalls, das ist die Strategie.
Übrigens, Axel, der Martin Debes ist auch ab und zu mal Prophet. Und Ende des Jahres, und ich muss mal sagen, ist halt gar nicht schlecht in seinem Prophetischen. Er liegt auch manchmal daneben, aber also das Prophetentum von Martin Debes gar nicht schlecht. Und jetzt sagt er, Mike Moring wird Ministerpräsident. Das ist eigentlich andererseits eigentlich auch nicht so sehr prophetisch, aber ist eigentlich folgerichtig, oder?
Das ist also...
Das heißt, Rot-Rot-Grün war eine Einmal-Nummer?
Also nee, aus jetziger Sicht, ich rede ja nur, ich bin ja überhaupt keine prophetischen Kräfte, ich gucke mir die Umfragen an. Ja. Und dann sage ich mir, und dann rechne ich die hoch und sage mir, naja, da müssen aber jetzt schon viel passieren, dass das jetzt noch umgedreht wird. Ich meine, kann viel passieren bis 2019. Mhm. Aber das war ja dann mal eine ganz knappe Geschichte 2014. Noch viel knapper übrigens als 2009. 2009 hätten sie eine schöne rot-rot-grüne Mehrheit, eine rot-rote Mehrheit sogar gehabt. Das heißt, eigentlich ist diese rot-rot-grüne Mehrheit gerade noch so 2014 so über das Stöckchen gesprungen, hat noch die Koalition machen können. Das war ja auch sehr, wie wir wissen, unter Innern vielleicht sehr haarig. Jetzt die Frage, ob das dann nochmal reichen wird, wenn die Grünen zum Beispiel draußen sind, war es das. Mhm. Allein schon, das ist schon der Punkt. Und selbst wenn die Grünen reinkommen, wenn die AfD nochmal stärker wird als 2014, nicht jetzt meine ich, von jetzt an, von 2014, da hatten die 10%. Nach dem jetzigen Stand im Osten kriegen die zwischen 15% und 20% allein schon deswegen jetzt mathematisch nicht mehr. Das heißt also, die einzige Partei, die dann bleibt dann nur noch Magdeburger Modell, also Kenia, wenn die Grünen reinkommen. Und wenn die Grünen nicht reinkommen, bleibt Schwarz-Rot. Es gibt sogar theoretische Möglichkeit, wo gar keine Mehrheiten.
Was passiert denn dann, wenn jetzt
also jedenfalls dann könnte nur noch Schwarz-Rot, Schwarz-Rot im Sinne von Linksrig, also Schwarz, also es gibt ja zwei Sachen, die nicht funktionieren bei der CDU und mit der AfD können sie nicht und mit der Linken können sie nicht. Und es kann ja sein, dass dann mathematisch nichts bleibt, wenn die SPD zu klein wird, dass es dann auch nicht für Schwarz-Rot im Sinne von SPD reicht, ja, dann haben wir ein Problem.
Ja. Aber was passiert bei der Minderheitenregierung? Oder wir wären die Ersten, die eine Links-CDU-Regierung
haben. Jemals kommen dann wieder die überregionalen Journalisten und dann sind wir wieder wichtig.
Dann sind wir wieder wichtig. Dann ist Thüringen auf einmal bundesweit wieder wichtig. Mhm. Mal kurz. Ja. So, bis dann die Verhandlungen vorbei sind.
Dieses Thüringen. Axel, du schaust ja auch an, was im Parlament passiert. Der Ton ist rauer geworden und es wird mehr gestritten. Wird um die Sache gestritten oder ist es alles bloß großes Theater?
Also oft ist es großes Theater. Oft also gestritten, die streiten ja zum Teil wie die Kesselflicker, muss man jetzt mal sagen. Und es geht oft nicht mehr um die Sache. Da geht es jetzt um Ideologie, mal die Äußerung des einen, der trifft auf die Äußerung des anderen. Das ist so Dorfanger. So zum Teil. Das meine ich jetzt nicht despektierlich insgesamt zur Einrichtung Parlament, aber das nehme ich wahr. Das nehme ich wahr, wenn man so sich anguckt, um was geht's denn jetzt hier eigentlich? Der eine hat den böse angeguckt und der andere den. Das ist zum Teil parlamentsunwürdig und ist ja diverse Male als solches erkannt worden, zum Glück.
Mhm. Noch. Also parlamentsunwürdig, andererseits ist doch die Idee von Parlament zu streiten.
Ja, aber es geht natürlich um die Sache. Solange es um die Sache geht, ja, aber wenn es jetzt nur noch darum geht, wer hat was gesagt und wie laut sagt irgendwie wie einer was oder wie laut kann ich den anderen beleidigen mit irgendwelchen obstrusen, meist historischen Vergleichen. Ich habe eher so den Eindruck, darum geht's. Also wer schreit am lautesten? Das ging damals bei der NPD übrigens los, als es um Bombenholocaust ging. Wie groß war das Erschrecken? Was hat die NPD damit erreicht? Genau das wollte sie. Endlich mal einer, der es ausspricht. Das sind alles so diese Vorläufer. Ja. Natürlich,
Kampf um die Aufmerksamkeit.
Und jetzt geht es ähnlich weiter. Jetzt kommt nicht der Bombenholocaust, jetzt sind es halt andere Worte oder andere Vergleiche. Und das ist einfach, das hat da nichts zu suchen, weil es nicht mehr um die Sache geht. Es ist einfach nur noch Geplänkel.
Wir sind ja ein bisschen älter.
Ja,
aber wir sind noch nicht so alt. Und deswegen haben wir vielleicht eine Phase in der Politik mitbekommen, wo alles so ein bisschen entspannter war. Also meine Sozialisierung war in der DDR, dann in den 80ern. Und da habe ich aber mit Politik, das habe ich so am Rande mitbekommen. Und in der DDR war das ja nicht so interessant. Und man hat seine eigenen Kämpfchen gekämpft. Aber dann in den 90ern und das Ende der Geschichte und alles war viel, viel netter und die EU ist gewachsen und alle fanden, jetzt kommt doch irgendwie so ein bisschen was wie Weltfrieden. Ja, mit dem Kosovo, das war alles nicht so schön, aber irgendwie, und dann die Parteien sind viel freundlicher miteinander umgegangen, als sie vielleicht noch in den 70er, 80ern umgegangen sind und in den wilden Zeiten der RAF, also im Westen damals. Ne? Und jetzt kommen halt so, jetzt wird halt ein bisschen unangenehmer wieder. Ich glaube, das manchmal sind wir auch ein bisschen verwöhnt worden durch die ruhigen, netten, freundlichen Zeiten, ne, in denen sozusagen Angela Merkel einfach auf dem Marktplatz gestanden hat und alle haben gerufen, och die Angela, und jetzt stehen eben dann immer noch 30, 40, wie letztens ein Porter dabei, wobei man es eben auch nicht hochschreiben sollte, finde ich, es waren halt nur 30, 40, die haben dann eben Widerstand oder was auch immer gebrüllt. Ne. Und dann haben die Medien wieder Folgendes gemacht, ich war ja dort und habe dann ganz schnell was schreiben müssen, habe dann Absatz für geopfert und habe das reingeschrieben, dass das stattgefunden hat mit den 30 Leuten, das war auch tatsächlich laut, aber es waren halt von 2000 oder 1600, 700, 800 Leuten waren es 30. Und die dpa, die dachte, naja, die funktionieren nach Nachrichtenlage, die sagen, naja, was ist denn jetzt wirklich so passiert, was wird denn quasi mitgenommen von unseren Abonnenten, na, die Angela ist ausgebuht worden.
Aha.
Was aber,
ist auch hängen geblieben dann
was
am Ende.
Aber, genau, was dann die Nachricht des Abends war, was aber überhaupt nicht Fake News war, es hat ja alles gestimmt.
Richtig.
Aber es war natürlich, in der Dimension stimmt das nicht. Übrigens bei Martin Schulz war es ähnlich mit diesem Brief von der AWO. Auch das ist auf jeden Fall, muss in der Zeitung stehen, haben wir auch gemacht. Aber es war natürlich so, dass da irgendwelche übereifrigen Mitarbeiter im Willy-Brandt-Haus und in der AWO, die ja de facto so eine SPD-Vorfeldorganisation ist, so ein bisschen versucht haben, gar nicht die Flüchtlinge, das ging ja noch nicht mal um die Flüchtlinge so wegzudrängen, das Thema, das hätten sie auch gerne gemacht, nur das hat eben keine Zeit gewesen und sie wollten sich auf dieses eine Thema konzentrieren und dann hieß es eben, liebe Rentnerinnen und Rentner, wir reden heute mal nur über Gerechtigkeit und mit den Flüchtlingen machen wir mit ungefähr, das machen wir heute mal nicht so. Das klang aber dann so, wenn man es dann verkürzt gelesen hat, als ob der Schulz nicht über Flüchtlinge reden wollte, was Unsinn ist, weil er hat erst zwei Tage vorher das Thema nochmal aufgemacht gehabt. Also, und das ist halt so, ich merke das auch immer selber wieder, wie wir Journalisten dann immer partiell an den Dingen scheitern, gerade aus der Schnelligkeit, ja, und an einer komplexen Situation so rüberzubringen, dann schreiben wir das auch noch korrekt auf. Aber die Perzeption ist ja dann noch eine andere.
Definitiv.
Das heißt, also die Leute, die hören dann nur die Schlagzeile. Ich habe dann immer gehört, ach, du warst ja bei der Angela, wo sie ausgebuht worden ist, wo ja alles ganz schlimm war. Und dann sage ich, ja, ich war dort, aber das war nicht so.
Mhm. Ja, das habe ich doch gehört.
Ja. Habe ich gesagt, naja.
Richtig. Und zur Perzeption gehört dann auch die Selektion, dass man sich das rauspickt, wie es wahrgenommen, wie es interpretiert wird. Also die Prozesse sind andere geworden.
Oder in welcher Facebook-Bubble ich mich bewege.
Ja. Das heißt, da müssen, um jetzt die Kurve wieder zu kriegen oder den Kreis zu schließen, wir müssen uns, also die Journalisten müssen sich darauf einstellen. In einem anderen System, die Gesellschaft, Axel, du hast gesagt, hat sich verändert. Der Ton ist rauer geworden, es ist polarisiert, es ist nicht mehr so huschlig. Wir sind aus der Komfort-Wohlfühlzone raus. Die alte BRD existiert nicht mehr. Wir sind in einem offeneren Land, die Wunden klaffen mehr. Also und das hat auch Einfluss auf die Branche, auf den Journalismus.
Axel, ja, klar. Klar, also Martin hat es ja gerade beschrieben, also was können wir mehr machen, als wenn wir jetzt außer berichten. Wir können sagen, bei Merkel waren 1600, die waren erfreut und 30, die waren nicht erfreut. So, der Leser nimmt jetzt mit, 1600 waren erfreut, der andere nimmt 30 waren dagegen und der dritte sagt, habe ich gar nicht gelesen. Ja, aber also wieder einfach plastisch Kleingerät, aber das so funktioniert. Wir haben keine andere Chance, als es anzubieten. Wir können darüber berichten, wir machen das wertfrei im besten Fall, aber...
Wertfrei?
Das kann ich jetzt wertungsfrei. Er meinte wertungsfrei. Nur ich bin natürlich da wertungsfrei. Wir sind ja alle Subjekte. Wir sind alles Menschen. Wir sind alles Subjekte. Und naja, diese Trennung im Axel, das ist ja immer so, gerade die AfD sagt das auch, die Linke. Das ist ja sozusagen Leute, die kritisiert werden. Die sagen, naja, die sagen, wir wollen natürlich, dass ihr kommentiert, aber ihr müsst das schön trennen von der Nachricht. Ihr müsst das nicht machen wie die Angelsachsen. Nun ist es natürlich so, das ist auch eine Projektion, die so nicht stimmt, weil wenn man die angelsächsischen Zeitungen sieht, dann ist das gar nicht. Es ist also auch nicht nur, dass es da nur diese ganz klaren Berichte gibt, da hat wer wie wo was. Und dann gibt es den Kommentar daneben und dann gibt es eben auch Zwischenformen. Gerade wenn man zum Beispiel von der Merkel-Veranstaltung berichtet, da war das eher ein Feature oder eine reportagehaftige Situation. Da ordnet man automatisch mit ein, ich habe dann oder analysiert oder verklärt und dann versucht man irgendwie die CDU in ihrer, das war ja Wahlkampfauftakt, CSU ein bisschen zu erklären, was haben die für Chancen.
Das war ein guter, ne?
In Apolda.
Und es gibt natürlich dann
können natürlich jeder kommen sofort und können sagen, das war doch halt eben, hat er doch schon wieder seine eigene Meinung reingeschrieben.
Das gibt's ja garantiert.
So, und dann, natürlich. Ja, und das stimmt natürlich, weil nicht meine eigene Meinung, aber meine eigene Sicht auf die Dinge, wie ich sie versuche, und jetzt kommt der Punkt, wie ich sie versuche, wertfrei zu analysieren. Mein Versuch, es wertfrei zu betrachten, ist aber immer noch eine Betrachtung. Mhm. Und das ist, würde ich mal denn, und das ist natürlich, wie soll ich sagen, das muss mir dann auch jemand glauben, und das kann man diesen Glauben, das heißt, dass jemand das glaubwürdig findet, was ich schreibe, dass er mir glaubt, dass ich das wertungsfrei betrachte,
oder
die muss man sich erarbeiten.
Kann ich noch ein Stück weitergehen, dass ich dir unterstelle, wenn ich dir vertraue, dass du es versuchst, nicht manipulativ zu machen und den Versuch unternimmst, es so rüberzubringen, wie du es wahrnimmst,
genau,
und du versuchst, mich zu manipulieren oder indoktrinieren.
Genau,
und das ist ja schon ein
Versuch,
das aller Ehrenwerte.
Das Einzige, was ich wirklich, das größte Kompliment, was mir jemand machen könnte, wäre zu sagen, du versuchst es. Ja. Weil mehr als versuchen kann man sowieso nicht. Ja, also, und natürlich im handwerklich sauberen Sinne und genau wie auch Axel sagt, wenn man auch, dass man natürlich auch versucht, zwischen den Formen zu trennen. Und wenn ich natürlich eine ganz normale Nachricht schreibe, die übrigens nie komplett neutral sein wird, weil man immer durch die Auswahl verschiedener Stimmen allein schon automatisch, man kann nie genau den Proporz einhalten, sondern es wird immer irgendwie jemand sagen können, da hast du das weggelassen, da hast du das nicht gebracht, oder da hast du das zu sehr betont, das ist dadurch verzerrt. Aber wenn ich eine Nachricht schreibe, dass man einfach bestimmte handwerkliche Kriterien, das sind 10 Stück, die kann man dann aufschreiben und den Journalistenschülern lernen, und ich glaube, da hapert es dann auch manchmal.
Wollen wir die mal zum Schluss durchgehen, die wir alle 10 zusammenbekommen, aber also was dazu gehört, denn das ist ja das, was du beschreibst, das Vertrauen ist die eine Sache, der Versuch, Leidenschaft ist immer dabei, wenn die Leidenschaft nicht dabei wäre, wäre es auch wieder eigenartig, aber eben der Versuch, handwerklich die Regeln einzuhalten, sollte man über die sprechen, also Quellen prüfen und Quellen angeben, mal ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Axel, was ist noch
also
wichtig?
Machen wir ja sowieso.
Also das sind ja es fängt dann an mit den berühmten Ws, dass man den Leuten einfach erklärt, wer wie wo was wann. Das sind diese ganz normalen Regeln, also dass man immer mehrere
Quellen
hat. Du sagst
normale Regeln, das ist für dich jetzt nicht normal.
Dass man mehrere Regeln, dass man mehrere Quellen hat, die man auch sozusagen, wenn man eine Behauptung aufgestellt wird von der einen Seite, dass man sozusagen das Widerwort oder das abcheckt, dass man, wenn man zum Beispiel eben Quellen nicht nennt, ja, dass man dann einerseits der Quelle gegenüber Vertrauensschutz macht. Das heißt also, dass man sozusagen die Quelle schützt. Ja. Das ist auch wichtig. Das ist also, dass man auf der anderen Seite natürlich aber auch nicht nur mit anonymen Quellen agieren kann. Das geht halt nicht. Oder wenn dann so, zum Beispiel, finde ich immer witzig, wenn die Washington Post oder New York Times und wie auch immer sagt, jetzt haben wir einen Bericht über das Weiße Haus. Da nennt man keine Quelle, aber wir haben mit 18 Leuten gesprochen, die im Weißen Haus arbeiten. So, und da muss ich fragen, glaube ich jetzt der Washington Post, dass die das gemacht haben? Ist das für mich ein seriöser Laden? Und dann finde ich diesen Artikel dann wirklich wertvoll, obwohl keine einzige namentlich genannte Quelle drin steht. Ja, so. Also, ich glaube, das hat jetzt langweilt jetzt die Leute, wenn
wir
jetzt
hier erzählen. Wir sind eh durch. Axel, das war jetzt deine Premiere in dieser kleinen Runde. Kommst du wieder?
Ja.
Kannst du das nächste Mal Ludwig Kenz ja mitbringen oder einen anderen Kollegen?
Das mache ich. Und dann erzähl mir, dass wir immer mindestens 2 Quellen brauchen, bevor wir was rausschließen.
Mhm. Also. Das ist aber gerade bei dem Thema. Ich danke euch für eure Leidenschaft, für eure Arbeit. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und viel Spaß jetzt in der Wahlberichterstattung, denn die Bundestagswahl, die schlägt ja auch hier nach Thüringen durch. Ich bedanke mich bei Axel Hämmerling und Martin Debis und wünsche euch einen angenehmen Tag. Tschüss.
Tschüss.